Deutschlandfunk. Der Tag.
Novak Djokovic, Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, darf vorerst in Australien bleiben, so hat es ein australisches Gericht entschieden und damit dem Einspruch von Djokovic stattgegeben. Der Fall rund um die Australian Open ist wahrscheinlich auch deshalb so groß geworden, weil die Haltung darüber, wie man mit der Pandemie umgehen sollte, nicht gegensätzlicher sein könnte. Da ist auf der einen Seite die australische Regierung, die seit vielen, vielen Monaten einen restriktiven Kurs fährt, um Corona in den Griff zu bekommen. Und da ist auf der anderen Seite Novak Djokovic aus Serbien. Selbstliebe würde das Immunsystem am besten stärken und keine Impfung. Das ist eine von mehreren mehr als fragwürdigen Äußerungen aus den vergangenen Monaten, mit denen der Tennisspieler immer wieder angeeckt und natürlich auch dafür kritisiert worden ist. Die Diskussion rund um Djokovic und die Australian Open ist eins unserer Themen heute. Und wir gucken mal wieder zu unseren Nachbarn nach Österreich. In Sachen Corona sind die uns ja meistens ein bis zwei Schritte voraus. Die Impfpflicht soll kommen dort ab Februar. Eventuell wird die Lage nochmal anders bewertet und die Debatte auch nochmal anders geführt wegen Omikron. Welchen Einfluss das tatsächlich noch nehmen könnte, Details dazu im zweiten Teil vom Podcast heute am 10. Januar. Ich wünsche noch ein frohes Neues, ja, wollte ich nicht vergessen. Ich bin mir sicher, wir haben uns in diesem Jahr noch nicht gehört. Sonja Meschkat ist mein Name. Hallo.
Sagen wir, ich habe die begründete Hoffnung, dass es das letzte Mal ist, dass es so ein großes Thema ist, aber gänzlich ausschließen ist ja sowieso nie gut und während der Pandemie noch viel weniger, deswegen. Genau.
Sollte sich ja da nochmal was ändern, Maximilian, fragen wir einfach oder ich in diesem Fall nochmal freundlich bei dir nach. Also Maximilian Rieger ist bei uns aus unserer Sportredaktion und wir gucken nochmal auf diesen Fall von Novak Djokovic. Lass uns erstmal ein bisschen sortieren, Maximilian. Erklär uns bitte mal, wer sind die wichtigsten Akteure?
Ja, also das kann man fast machen wie bei einem Theaterstück. Also wenn ich ein Regisseur wäre von einem Theaterstück oder Drehbuchautor, dann würde ich sagen, also Hauptdarsteller ist auf jeden Fall Novak Djokovic, ist ein erfolgreicher Tennisspieler, ist aber eher auf der arroganten Seite des Lebens gelandet, ist auch teils unbeherrscht auf dem Platz. Und dann will er sich eben nicht impfen lassen, hat auch schon auf Instagram verbreitet, dass Menschen Wasser nur mit ihren Gedanken von Gift reinigen lassen können. Also ist so ein bisschen esoterisch unterwegs und trifft sich dann auch mit serbischen Politikern, die den Völkermord in Srebrenica leugnen. Das ist also der Hauptdarsteller. Dann haben wir da den Antagonisten. Das ist die australische Regierung, die seit 2 Jahren wirklich harte Corona-Maßnahmen verhängt hat gegenüber der eigenen Bevölkerung und eben auch zeigen möchte, dass sie das ernst meint. Und dann gibt es noch Tennis Australia, der australische Verband und der Veranstalter von den Australian Open, der eben gerne möchte, dass das Turnier hochkarätig besetzt ist, sich aber natürlich auch an die Regeln halten muss. So, und in diversen Nebenrollen treten dann auf ein Grenzbeamter am Flughafen von Melbourne, die Familie Djokovic, ein serbischer Präsident, ein australischer Richter und ein Chor von empörten australischen Bürgerinnen und Bürgern.
Ja, siehst du mal, da sind wir wieder beim Theaterstück. Dann versuchen wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen chronologisch aufzurollen. Also, Djokovic wollte ins Land, ja, um eben an den Australian Open teilnehmen zu können. Was waren denn die Voraussetzungen dafür, um überhaupt mitspielen zu dürfen?
Er hätte sich all den Stress sparen können, wenn er sich hätte impfen lassen können. Das war nämlich von vornherein klar, wer geimpft ist, kommt ins Land und kann dann auch bei den Australian Open mitspielen. Und 97% der Spieler auf der Tennis-Profi-Tour sind inzwischen auch geimpft. Jetzt hat es aber dann doch einen Weg gegeben, um eben auch als Ungeimpfter mitspielen zu dürfen bei dem Turnier. Und zwar gab es Ausnahmen, die von 2 Kommissionen geprüft wurden. Eine von Tennis Australia und eine vom Bundesstaat Victoria, wo Melbourne als Stadt eben drin liegt und der eben dafür zuständig ist. So, die Kommissionen haben gesagt, okay, 26 Spieler haben Daten vorgelegt, die haben das geprüft und haben sich dabei an einer Guideline orientiert, die ATAGI aufgestellt hat. Das ist eine Gruppe, ähnlich wie hier in Deutschland die STIKO, also die hat Empfehlungen rausgegeben und da wurde gesagt, okay, es gibt ein paar Ausnahmen, wo man sich halt nicht impfen lassen kann, zum Beispiel bei Herzerkrankungen, wenn man sehr allergisch ist gegen diese Impfung oder eben bei einer Corona-Infektion in den vergangenen 6 Monaten. Und dann hat Djokovic von diesen Kommissionen eben auch eine Ausnahmeregelung bekommen. Längst nicht alle 26 Spieler haben das bekommen, aber er dann schon. Und dann hat er sich eben auf den Weg gemacht.
Und also die Voraussetzung, um ins Land zu kommen, hätte er dann doch demnach erfüllt, richtig?
Das ist dann wiederum da, wo es kompliziert wird. Denn das, was ich gerade beschrieben habe, war wirklich nur sozusagen die Voraussetzung, um mitspielen zu dürfen, okay, bei den Australian Open. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt man ins Land? Mhm. So, und diese ATAGI-Guidelines, die ich gerade erwähnt habe, die gelten für Australierinnen und Australier. Und dann ist aber die Frage, wie werden denn diese Regeln für Menschen, die einreisen wollen, umgesetzt? Und das ist tatsächlich eine andere Sache. Da gibt es Interpretationsspielraum, sage ich mal. Und das zeigt auch eine ganze Reihe von Briefen, die jetzt in den vergangenen Tagen rausgekommen ist, weil jede Seite jetzt diese Briefe durchsteckt, um zu zeigen, wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist. Also da waren Bundesbehörden involviert, Tennis Australia eben als Veranstalter und auch eben der Bundesstaat. Und die sind da hin und her gegangen. Und mal haben verantwortlich von den Bundesbehörden geschrieben, dass eine Corona-Infektion in den vergangenen 6 Monaten ausreicht, um auch einzureisen. Und dann hat der Gesundheitsminister aber Tennis Australia auch klar geschrieben, eine Infektion reicht nicht, um ins Land zu kommen. Mhm. So, und der Grund, warum da auch so ein Unterschied in der Interpretation ist, ist eben, dass die Bundesbehörden dann eher gesagt haben, okay, die Idee von diesen Guidelines ist ja, die Ausnahme soll nur dann bestehen, wenn man sich wirklich nicht impfen lassen kann. Was im Fall von Djokovic ja nicht zutrifft, denn er hätte sich ja impfen lassen können. Aber diese sehr lange Erklärung von mir zeigt schon, es gab keine so ganz klare Aussage, ob denn diese Ausnahmegenehmigung, die Djokovic vom Bundesstaat Victoria bekommen hat, reicht, um wirklich dann auch an der Bundesgrenze von Australien einreisen zu können. Er hat sich darauf verlassen, dass das klappt und ist dann eben geflogen und gelandet.
Also so wie du es schilderst, in Teilen durchaus auch widersprüchlich, was es dann da eben für Ansagen Absolut. Gibt. Warum wollte Djokovic denn dann auch ohne Impfung einreisen? Also er hätte ja quasi, ne, sicher ist sicher, hätte er darauf setzen können.
Genau, also impfen lassen, das wollte er nicht, das hat er schon von Anfang an irgendwie gesagt, dass er das nicht möchte. Wie gesagt, er ist da auch eher auf unwissenschaftlichen Pfaden unterwegs insgesamt. Er hat dann aber einen positiven PCR-Test vorgelegt. Er ist positiv getestet worden am 16. Dezember, also noch nicht mal einen Monat her, und dann negativ am 22. Dezember und hat das dann eingereicht. Und das hat den Kommissionen ja dann auch gereicht, weil das eben eine Infektion in den vergangenen 6 Monaten war, ja sogar sehr, sehr kurzfristig. Das Problem daran ist, Djokovic hat am 16. Dezember und an den Tagen darauf einige Termine gehabt, wo er komplett, also eigentlich müsste er ja dann in Quarantäne sein, aber er war in der Öffentlichkeit, er hat Hände geschüttelt, mit Kindern auf Fotos posiert, alles ohne Mundschutz, obwohl er da wusste, dass er positiv ist. Also wirklich ein wirklich extrem problematisches Verhalten, jetzt mal ganz abgesehen von der Einreisegeschichte. Aber er konnte eben PCR-Test vorlegen und das hat die Kommission überzeugt, aber dann eben nicht an der Grenze gereicht.
Und warum wurde ihm dann das Visa entzogen?
Tja, da kommen die Grenzbeamten da ins Spiel. Die haben gesagt, das reicht uns nicht. Und die haben Djokovic dann eben in der Nacht, also der ist um 11:45 gelandet, nach 25 Stunden Flug, also auch gejetlaggt, und wurde da mitten in der Nacht von den Grenzbeamten verhört. Und die waren eben nicht zufrieden mit dem, was wir da vorgelegt bekommen haben. Und kamen dann um 4 Uhr rein und haben gesagt, ihr Visa ist gecancelt. Und Djokovic, man kann das alles nachlesen, in den die Interviews sind jetzt veröffentlicht, die Transkripte. Und man kann wirklich nachlesen, wie überrascht und perplex Djokovic in dem Moment ist, dass er nicht rein darf. Und er tritt dann auch so auf, so nach dem Motto, ja, aber ich habe doch ein Recht, hier einzureisen. Und was er vielleicht ja auch hat, aber Grenzbeamte reagieren da ja dann auch durchaus allergisch drauf. Und da sieht man auch, dass das Interview immer wieder unterbrochen wird. Dann muss Djokovic irgendwann auch sein Handy ausschalten. Und ja, dann ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo die Beamten sagen, okay, Prozess ist beendet, ab geht's in Detention und eben nicht frei ins Land.
Und dann ist es ja eben auch vor Gericht gelandet. Also ein Richter hat darüber entschieden, ein australisches Gericht, eben nochmal sich diesen Fall genauer anzugucken. Und dieses Gericht hat ja dem Einspruch von Djokovic stattgegeben. Das heißt, diese Entscheidung, dass er kein Visa bekommt, ist zurückgenommen worden. Warum?
Weil die Grenzbeamten sich nicht richtig verhalten haben. Sie hatten Djokovic zum Beispiel an einem Punkt gesagt, um 4 Uhr, 4:30 Uhr, als Djokovic gesagt hat, okay, also ich kann euch zeigen, dass das alles seine Richtigkeit hat und dass ich eine Ausnahmegenehmigung habe und so weiter und so fort. Aber dafür muss ich halt mit ein paar Leuten telefonieren, die gerade schlafen um 4:30 Uhr. Und dann war eben der Vorschlag, okay, dann sprechen wir um 8:30 Uhr nochmal und dann können Sie bis dahin irgendwie Ihre Leute versuchen anzurufen. Alles okay. Und dann haben die Grenzbeamten aber schon um 6 Uhr gesagt, wollen wir den Prozess jetzt nicht irgendwie beenden, wenn Sie bis jetzt keine Dokumente vorgezeigt haben, was soll denn dann da noch kommen? Mhm. Und dann ist die Sache tatsächlich auch vor Ablauf dieses Ultimatums um 8:30 Uhr schon beendet gewesen. Und das ist dann der Hauptgrund, als das präsentiert wurde heute vor Gericht, warum dann auch das zuständige Ministerium irgendwann eingesehen hat und gesagt hat, okay, diesen Fall kriegen wir nie durch und wir sozusagen nehmen unseren Einspruch oder wir geben den Fall auf sozusagen. Das war dann das Ergebnis des heutigen Verfahrens. Das Ministerium hat gesagt, die Bundesbehörde hat gesagt, okay, das kriegen wir nicht durch. Um dann aber am Ende noch zu sagen, der Immigrationsminister behält sich trotzdem noch vor, Djokovic auszuweisen. Das ist möglich, theoretisch, nach den australischen Gesetzen. Er hat heute keine Entscheidung zugefällt. Will das aber morgen oder übermorgen eventuell noch machen, ob er dann Djokovic ausweist oder nicht, das werden wir dann sehen, das will er noch weiter prüfen. Djokovic hat sich auf jeden Fall heute schon mal ganz demonstrativ auch fotografieren lassen, ich habe es gerade gesehen, er trainiert jetzt auf den offiziellen Tennisplätzen der Australian Open, also er ist drin und kann da auch trainieren.
Was bedeutet denn das jetzt eigentlich für ihn? Also ich meine, ne, dass er ein extrem ehrgeiziger Sportler, Tennisspieler ist, ich glaube, das haben wir alle schon mal mitbekommen an der einen oder anderen Stelle. Aber was heißt das jetzt für ihn? Also ich meine, sein Verhalten wird natürlich auch moralisch bewertet. Das kann man, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion, wenn es um Corona, wenn es ums Impfen geht, das kann man gar nicht ausklammern. Wie schätzt du das ein?
Ganz rein sportlich bedeutet das für ihn die gute Chance, 21 Grand-Slam-Titel zu holen und damit so viele wie niemand anderen. Er ist da im Moment auf gleicher Stufe mit Rafael Nadal und Roger Federer. Und die drei haben sich ja über viele Jahre hinweg ein wirklich großes sportliches Duell oder Triell geliefert um die Vormacht im Tennis. Mhm. Und da war Djokovic immer schon der Bad Boy. Roger Federer fliegen die Herzen zu und Djokovic ist eben war schon vor dieser Geschichte nicht der Typ. Und das wird sich halt jetzt noch verstärken. Also in Serbien ist er natürlich gefeierter Volksheld, sowieso schon und jetzt ohnehin. Dieses Image des, ich sag jetzt mal ganz salopp, Bad Boys, man kann da auch andere noch Begriffe zu verwenden, das wird ja jetzt nicht los. Und er wird, glaube ich, in der Tennisgeschichte dann, wenn man die drei dann vergleicht, als der große Unsympath einfach in die Geschichte eingehen. Und die Story wird auf jeden Fall dann auch immer wieder als Punkt erwähnt werden, wo sich Djokovic eben gegen alle stellt und eben auch wirklich bis aufs Letzte dann da dagegen angeht, versucht, seinen Kopf durchzusetzen.
Was ist mit dem anderen Akteur von den drei Akteuren, Tennis Australia?
Also ich glaube, das wird Tennis Australia, glaube ich, dann jetzt in den nächsten Tagen beschäftigen, wenn Djokovic spielen kann. Was passiert dann in den Arenen? Also wird Djokovic dann da ausgebuht, ausgepfiffen? Und wie fängt Tennis Australia denn diese Diskussion ein? Wo sie dann konfrontiert sind mit Menschen, die in Melbourne zum Beispiel den längsten Lockdown weltweit in der Großstadt erlebt haben. Mhm. Und die dann einen Ungeimpften da auf dem Platz stehen haben. Also das wird für Tennis Australia dann, glaube ich, schwer oder es wird eine Herausforderung, das zu handeln. Ansonsten haben die natürlich jetzt erstmal ein sportliches Schwergewicht im Feld, so wie es im Moment aussieht. Und das ist natürlich erstmal gut für sie.
Dann müssen wir noch zum letzten Akteur kommen in diesem Tennis- oder Theaterspiel. Drama, nennen es wie auch immer du möchtest. Das ist dann die australische Regierung. Welche Rolle spielt die denn? Beziehungsweise ist es nicht am Ende so, durch diese Entscheidung jetzt, ne, durchs Gericht, dass die australische Regierung dann doch sagen muss, haben wir eine ganz schöne Klatsche abbekommen?
Ja, also das würde ich jetzt schon so bewerten, dass das eine Klatsche ist für die Regierung. Sie kann sich natürlich jetzt darauf zurückziehen, zu sagen, wir haben alles versucht, um Djokovic nicht einreisen zu lassen. Es gab letzte Woche, wie gesagt, wirklich ganz wütende Australierinnen und Australier, die gesagt haben, wie kann das sein, dass er eine Ausnahmeregelung bekommt. Jetzt kann die Regierung sagen, naja, wir haben alles versucht und dann hat das Gericht gekippt. Es gab da keine Sonderbehandlung, sondern es gab ja nun wirklich einen sehr langen Prozess darum, ob das jetzt rechtmäßig ist oder nicht. Aber natürlich bleibt das Bild erhalten, dass man sich da sehr auf die Hinterbeine gestellt hat, sehr damit auch fast schon geprahlt hat, Djokovic so zu behandeln, wie es jeder andere, wie jeder andere behandelt worden ist, um dann zu hören, naja, so wie ihr ihn an der Grenze behandelt habt, so geht es halt eben dann doch nicht, selbst wenn es ein Novak Djokovic ist, lasst ihn bitte ins Land. Das ist natürlich kein gutes Bild. 5 Monate vor Wahlen, das darf man auch nicht ganz vergessen, dass in Australien eben jetzt relativ bald Wahlen anstehen und das Ganze natürlich dann auch durchaus, glaube ich, mit Wahlkampfzwecken teilweise instrumentalisiert wurde.
Maximilian, dann danke ich dir sehr fürs Einordnen, fürs Erklären in diesem dann doch recht komplexen Theaterstück, wenn wir uns nochmal auf diese Akteure vom Anfang beziehen. Danke dir.
Sehr gerne.
Und ja, ich weiß, ich habe an ein paar Stellen, glaube ich, Visa gesagt. Ich wollte aber gar keine Werbung für die Kreditkarte machen. Ich meinte natürlich, Visum kann passieren. Wir machen das hier immer alles live on tape. Also von daher, sorry dafür. Ich meinte nicht Visa, ich meinte Visum, wollte das aber einfach nochmal kurz erwähnt haben. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal unseren Podcast vom vergangenen Freitag empfehlen. Da ging es ja um die Impfpflicht in Deutschland. Hätte die Ampelregierung eine Mehrheit für so ein Gesetz und für wen würde die Impfpflicht dann gelten und ab wann? Das sind Fragen, die wir uns da gestellt haben, beziehungsweise meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern. Februar oder März war anvisiert von Kanzler Olaf Scholz. Da sollte die Impfpflicht kommen. Aber weil das Verfahren kompliziert ist, weil aus Gruppenanträgen im Parlament ein Gesetz entstehen soll und weil die Abgeordneten nach Gewissen und nicht nach Fraktionszwang abstimmen werden, wird sich dieser Zeitplan dann wohl doch noch weiter nach hinten verschieben. Österreich, wenn wir zum Nachbarland gucken, ist nicht mehr weit entfernt von genau dieser Impfpflicht. Sie wird kommen, soll kommen, sehr wahrscheinlich ab Februar. Und darüber habe ich nochmal gesprochen mit Wolfgang Fichtel, der berichtet für uns aus und über Österreich. Wolfgang, erklär uns kurz, was genau bedeutet das für die ÖsterreicherInnen?
Nicht nur für die ÖsterreicherInnen, sondern, wie der Bundeskanzler Nehammer hier in Österreich immer gern sagt, für alle Menschen, die in Österreich leben. Und zwar Impfpflicht grundsätzlich für alle, so ist es gedacht, ab 14. Das war der Politik wichtig, ab 14, dann ist man auch strafmündig, also Kinder sollten ausgenommen sein. Für Kinder wird es empfohlen, aber für Kinder keine Impfpflicht. Und es gibt natürlich die üblichen Ausnahmen, Schwangere, denen wird es auch empfohlen, sich impfen zu lassen, aber sie müssen nicht. Und dann die medizinischen Ausnahmen, also wer die Impfung nicht verträgt, der ein ärztliches Attest vorlegt, muss sich auch nicht impfen lassen.
Und wie soll die durchgesetzt werden? Also die Debatte bei uns, ich flechte das jetzt mal kurz ein, ist ja auch immer wieder, wer soll das denn dann am Ende kontrollieren? So viel Personal über die Gesundheitsämter, über wen auch immer, gibt es einfach gar nicht. Also man kann im Endeffekt schwierig etwas gesetzlich beschließen, wenn man am Ende eigentlich schon weiß, man kann das gar nicht kontrollieren. Wie soll das in Österreich ablaufen?
Also zum einen braucht es natürlich ein Gesetz, das im Parlament verabschiedet werden muss. Das geht jetzt in die Beratung und soll dann rechtzeitig fertig werden. Da braucht es die Mehrheiten. Und dann stellt sich die Frage der Kontrolle. Das geht mit Hilfe des Melderegisters, das gibt es überall, und des Impfregisters, das gibt es in Österreich schon per Gesetz seit 2012. Das wurde bisher noch nicht so richtig genutzt. Jetzt ist man froh, dass man es hat und dass man es einsetzen kann. Da werden die Daten abgeglichen, anonymisiert, damit es da keine Datenschutz Probleme gibt. Da wird es ein bisschen mehr Personal brauchen bei den Gesundheitsämtern, da wird es mehr Personal brauchen bei den Verwaltungsgerichten, die schreien jetzt schon um Hilfe, weil einige dagegen klagen werden. Da muss man ein bisschen was drauflegen, aber eigentlich sind die Instrumente zur Kontrolle da.
Aber gab es nicht genau mit diesem Instrument, also mit diesem elektronischen Impfpass, E-Impfpass heißt der, glaube ich, gab es da nicht jetzt auch ein technisches Problem? Also wird das alles tatsächlich so funktionieren, wie man sich das dann idealerweise vorstellt, von technischer Seite aus?
Das weiß man noch nicht so genau. Also es gibt im Moment heute das Datum, bis dahin konnten Stellungnahmen eingebracht werden. Dann gibt es die ELGA. Die ELGA ist eine GmbH, die gehört staatlichen Institutionen. Die elektronische Gesundheitsakte, die sagt, Mensch, wir müssen das Impfregister noch boostern, damit wir da abgleichen können. Und das schaffen wir nicht bis zum 1. Februar. Wir brauchen mindestens mit allen Kleinigkeiten, die im Gesetz stehen, bis 1. April. Also so ein präventives Auerschreien. Und das sind die Probleme, die man da sieht. Ob es die dann wirklich gibt, mal schauen. Der Gesundheitsminister sagt, macht nichts. Ab 1. Februar gilt die Impfpflicht. Und wenn ihr nicht so schnell fertig werdet mit der Kontrolle, kontrollieren wollten wir, abgleichen elektronisch wollten wir eh erst ab Mitte März, dann dauert es halt ein bisschen.
Du sagst, es gilt ab 1. Februar. Gibt es denn da auch noch irgendeinen Kulanzzeitraum, nenne ich es jetzt einfach mal, also einen Spielraum, wo man sagt so, okay, also wir überprüfen jetzt nicht direkt am 1. Februar, sondern wir geben den Leuten noch ein bisschen Zeit. Und wer dann aber nicht geimpft ist, der muss dann irgendwie mit einer Strafe rechnen.
Also der Kulanzzeitraum ist ja Mitte März schon mal eingeplant. Also wichtig ist, Sie wollen den Termin halten, 1. Februar. Da stehen alle Politiker, Bundeskanzler, auch die Oppositionsparteien, die mitstimmen, stehen im Wort. Man will den 1. Februar halten, man will EU-weit Vorreiter sein beim Impfpflichtgesetz und dann gilt es einfach. Und dann zum ersten Mal nachgeschaut, ob es wirklich Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen und welche das sind, die man anpacken kann und auch bestrafen kann nach einem langwierigen Verfahren. Diese erste Prüfung wird sowieso erst ab Mitte März sein und wie wir jetzt wissen, mal schauen, das wird ja noch im Parlament diskutiert, kann es auch sein, dass man da Kulanz noch ein bisschen Zeit verstreichen lässt, eine österreichische Lösung findet und sagt, naja, wenn es nicht Mitte März ist, dann kann es auch 1. April sein und wenn die ELGA mit ihrer Software nicht so weit ist, kann es auch Mitte April sein. Macht nichts, die Botschaft ist aber, 1. Februar soll die Impfpflicht kommen und danach entgeht uns keiner, auch wenn es länger dauert.
Und um nochmal da zu dem Punkt zu kommen, wie wird es durchgesetzt? Also wer der nicht nachkommt, der muss seine Geldbuße zahlen.
Erstmal kriegt er einen Brief, der vielleicht noch freundlich ist, einen zweiten Brief, der vielleicht schon ein bisschen unfreundlicher ist. Und dann drohen sogenannte Verwaltungsstrafen. Also er kriegt dann immer noch eine Chance und kann impfen gehen. Dann wird eine Strafe wie ein Bußgeld. Man kann sich das vorstellen wie beim Straßenverkehrsrecht. Wird ein Bußgeld ausgesprochen, 600 Euro, vielleicht auch sozial gestaffelt. Wenn jemand nicht so viel verdient, kann es auch weniger sein. Und aus diesem Bußgeld kommt man raus, indem man sich einfach einen Impftermin verschafft und dann auch impfen geht und es auch nachweist. Und es kann sich vierteljährlich dann summieren bis zu am Ende 3.600 Euro. Wichtig ist das Stichwort auch Verwaltungsstrafe. Es wird keiner ins Gefängnis dann kommen, wer dann nicht zahlt und es wird auch keinen Eintrag geben im Strafregister.
Wir haben vorige Woche schon mal drüber gesprochen, hier im Podcast auch, also um die Impfpflicht in Deutschland, wie die Diskussion da gerade ist oder der politische Stand. Und Teile der Regierung wollen eine Impfpflicht in Deutschland. Kanzler Scholz beispielsweise, Gesundheitsminister Lauterbach will es auch, die FDP will das in Teilen nicht. Und die Meinungen im Bundestag sind durchaus nicht einheitlich bei dieser Frage. Wie wird das in Österreich diskutiert? Du hast ja gerade schon gesagt, ne, das Ganze wird noch eingebracht ins Parlament. Wie ist die Diskussion denn bisher darum verlaufen?
Also da ist deutlich mehr Einheit, als ich die in Deutschland sehe. ÖVP, die früher Türkisen, jetzt wieder eher schwarzen Konservativen in der Koalition mit den Grünen, die haben die Mehrheit und die sind auf jeden Fall dafür. Da haben sich fast alle jetzt noch mal deutlich dafür ausgesprochen. Und mit dabei sind auch die Oppositionsparteien, die SPÖ mit ihrer Parteichefin, studierte Ärztin, hatten sich noch mal in die Bresche geworfen. Da gibt es ein paar Abweichler in der Partei. Aber die Parteichefin sagt, nein, Impfpflicht muss kommen, hilft auf jeden Fall. Und es gibt die liberalen Neos, die sind auch dafür. Also eine sehr, sehr breite Mehrheit. Ausnahme die FPÖ, die Rechtspopulisten mit ihrem Vorsitzenden Herbert Kickl, der ist erklärter Impfgegner, war auch schon infiziert, ist wieder genesen, ruft zu Demonstrationen auf, ist auch der, der dieses Pferdewurmmittel gegen Corona empfohlen hat, weswegen er jetzt wahrscheinlich auch ein Verfahren an die Hacken kriegt. Also das sind die einzigen, die dagegen sind.
Wie wird denn dann generell diese Impfpflicht bewertet in Österreich, also in Bezug auf den Staat? Bewertet man das eher als Zeichen dafür, dass das ein starker Staat ist, weil er eben so etwas durchsetzt? Oder ist es eher ein schwacher Staat, das Argument, weil er es eben nicht geschafft hat, die Menschen auf anderen Wegen von Impfungen zu überzeugen?
Ach, starker Staat, schwacher Staat ist gar nicht so die Diskussion in Österreich. Wir haben eine Konsensgesellschaft, lange gab es große Koalitionen. Man versucht immer, alle mit ins Boot zu bekommen, auch bei diesem Gesetzgebungsprozess. Im Moment ist es so empfinde ich das, dass die bisher sehr, sehr leise Mehrheit, die aber neulich auch mit einem Lichtermeer mit Kerzen auf die Straßen gegangen ist. Die Mehrheit und mehr als 73% sind inzwischen geimpft, dass die sehr stark dafür sind, für eine Impfpflicht, weil dann diese ganzen Unannehmlichkeiten im Alltag, den Impfpass mitführen, Maske tragen, jetzt auch im Freien ab morgen, dass dieses alles dann wegfällt. Also man hat richtig die Schnauze voll von Corona und alle, die geimpft sind, schütteln den Kopf und verstehen nicht, warum sich die anderen nicht impfen lassen wollen. Es gibt die Impfgegner. Ich habe am Anfang empfunden, dass es nicht so verbissen diskutiert wird wie in Deutschland. Ich sehe hier keine Aluhüte rumlaufen. Ich war aber letzten Samstag, habe ich versucht, das einzukaufen und habe mir dann auch die Demo angeschaut in Wien. Ich dachte, das wird langsam weniger. Es waren wieder 40.000 auf den Straßen, sehr verbissen von Rechtsextremen, gröhlende, betrunkene, ganz normale Menschen, sehr nette Omas mit Kindern an der Hand und Schildchen, lasst unsere Kinder in Ruhe, die sind gar nicht betroffen. Also da staut sich schon was, hat sich was aufgestaut, vor allem in den Bundesländern, wo auch anders als in Wien nicht so leicht geimpft werden kann und die Testung nicht so leicht nebenbei erledigt werden kann, wo es auch Probleme gibt. Also da hat sich was aufgeschaukelt. Es ist auch von Spaltung die Rede, anders als in Deutschland. Der Bundespräsident spricht von Spaltung und der Tonfall in der Politik ist konzilianter geworden. Also man versucht, diese Impfgegner noch zu umgarnen, zu umwerben, zu überzeugen mit Argumenten, droht aber natürlich dann auch und bleibt deshalb auch bei diesem 1. Februar ganz strikt mit der Impfpflicht.
Jetzt sind diese Entscheidungen ja getroffen worden, als die Delta-Variante noch die dominante Variante war. Nur die wird abgelöst von Omikron, auch in Österreich. Inwiefern verändert das jetzt nochmal die Debatte um die Impfpflicht?
Da bin ich jetzt selber gespannt. Es gab letzte Woche einen Epidemiologen von der Donau-Uni Krems, Gerhard Gartlehner, der sagte, Omikron ist weitaus ansteckender, aber nicht so gefährlich. Die Bevölkerung wird langsam darauf vorbereitet, sich auf eine sogenannte Durchseuchung einzustellen. Ein hässliches Wort, das auch die Expertenkommission benutzt und sagt, es ist nicht die Frage, ob die kommt, sondern nur noch, wann die kommt. Und dann stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit zu einer Impfpflicht. Diese Diskussion ist letzte Woche angestoßen worden. Einige Politiker sind draufgesprungen, ist aber dann wieder eingebremst worden vom Bundeskanzler und vom Gesundheitsminister, die sagen, ja, stimmt schon. Aber eine Impfung hilft auf jeden Fall, auch die Folgen einer Omikron-Infektion niedrig zu halten. Das hält uns die Krankenhäuser leerer. 80% in den Intensivstationen sind Ungeimpfte, die anderen 20% haben schwere Vorerkrankungen. Also die wollen nicht abrücken von der Impfpflicht. Omikron wird aber diskutiert und es wird jetzt im Parlament in den nächsten beiden Wochen auch so weitergehen.
Was ist deine Einschätzung? Wird sich da noch mal etwas ändern oder wird diese Impfpflicht so oder so kommen, unabhängig jetzt von der Corona-Variante, die gerade vorherrschend ist?
Mit Prognosen sind in Österreich, anders als bei Bundeskanzler Sebastian Kurz damals, inzwischen alle sehr vorsichtig geworden. Ich würde es trotzdem probieren und sagen, die Politik hat sich jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt, diese Impfpflicht zum 1. Februar wird kommen und alles drunter ist verhandelbar. Also zum Beispiel, wann die Kontrollen beginnen, ob es nochmal bestimmte Einschränkungen gibt, ob es Kulanz gibt. Natürlich ist das Gesetz auch befristet. Im Moment ist geplant 3 Jahre, das kann auch weniger sein, dass man dann auch so Regeln einbaut, wo man dann sagt, okay, ab da und da, wenn wir das und das erreicht haben, gibt es keine Impfpflicht mehr. Aber ich glaube, ums Datum 1. Februar und um die Tatsache, dass es eine Impfpflicht geben wird in Österreich, das wird so kommen.
Das war's mit und für diese Ausgabe heute am 10. Januar. Wir hören uns gerne morgen wieder. Bis dahin gilt natürlich wie immer Feedback, Rückmeldung, wie auch immer, an dertag@deutschlandfunk.de. Und dann hören wir uns gerne morgen wieder. Ich bin Sonja Meschkat. Bis bald. Tschüss.